Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Wir haben einen wundervollen Tag gestern bereits gehabt und wir könnten sagen, gestern haben wir Fundamente gezogen. Wir haben in Bezug auf das Thema Jüngerschaft die Arbeiten gemacht, die ja irgendwie so offensichtlich sind, dass sie notwendig sind, aber das schöne Häuschen ist ja noch gar nicht richtig zu sehen. Und wir haben heute das Privileg, Christian und ich, dann mehr Fassade und anderes an den Bau heranzubringen. Aber es ist unumgänglich, an diese Grundlagen erinnert zu werden. Es ist ein bisschen wie jedes Eheseminar, an dem wir bei 1. Mose 2 wieder anfangen müssen. Uns wieder erinnern müssen, wozu ist die Ehe geschaffen? Was machen wir hier eigentlich? Worauf arbeiten wir hin? Und so ist es auch bei Jüngerschaft. Und wenn diese Präkonferenz die Erwartungshaltung hatte, dass ihr die neuesten und besten Methoden bekommt, dann hat Martin das in seinem ersten Satz gestern bereits in Luft aufgelöst, diese Erwartungshaltung. Wir wollen heute Morgen von der Praxis der Jüngerschaft sprechen, von der Umsetzung der Jüngerschaft. Und trotzdem werden wir nicht viel Zeit für Methoden haben, sondern für Prinzipien. Denn euer Leben sieht anders aus wie unser. Eure Gemeinden, eure Umgebung sehen anders aus. Die Leute, die ihr vor euch habt. Und deshalb sind die Prinzipien das, was wir euch mitgeben möchten. Lasst mich zu Anfang beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir preisen dich an diesem Morgen, dass wir vor dich treten dürfen als diejenigen, die lernen wollen, lernen müssen. Wir müssen und wollen in dein Wort hineinschauen. Wir wollen uns erinnern an die wichtigen Grundlagen unseres großen und allumfassenden Auftrags. Wir wollen beten darum, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Möge dein Wort in Kraft wirken. Mögest du durch deinen Geist schenken, dass wir das Gehörte anwenden, umsetzen, die Prinzipien erkennen, verinnerlichen und darüber nachsinnen und reflektieren, wie wir sie in unserem Kontext, in unserem Umfeld beginnen können zu leben, sodass dein Reich gebaut wird, Menschen in der Nachfolge wachsen, in der Christusähnlichkeit wachsen und du geehrt wirst. Amen. Es ist oft dasselbe Lied. Es mangelt in Gemeinden an Leiterschaft. Es gibt die heranwachsende Leiterschaft nicht. Teilweise fehlt eine ganze Generation und man wundert sich, wo ist sie geblieben? Das Problem, was wir häufig hören, auch als Lehrer am EBDC, ist, dass Männer zu uns kommen und sagen, wir hatten ja nie Jüngerschaft, wie soll ich das jetzt machen? Und es ist richtig. Wenn wir nicht wissen, worauf wir zielen, werden wir immer treffen und werden wir nie treffen. Das heißt, wir brauchen ein klares Verständnis darüber, was unser Ziel ist, was unser Endprodukt ist. Und davon haben wir gestern viel gehört. Wir sind Zeugen von einer Person, Jesus Christus. Ihn imitieren wir in allem, was es beinhaltet. In der Heiligung, in der Leidensbereitschaft und in der Christusähnlichkeit. Wir imitieren ihn sogar, indem wir andere aufrufen, uns zu folgen, wie wir Christus folgen. Indem wir andere aufrufen, mit uns zu leiden, wie wir leiden. Wir sind Zeugen. Das griechische Wort war Märtyrios. Und wir haben uns schon angeschaut, dass wir ernten, was wir säen. Was für ein geniales Prinzip. Und wir werden auf das alles heute mit aufbauen. Aber wenn ich selbst nicht weiß, was mein Ziel ist, dann lähmt es jede Eifer. Wenn ich nicht weiß, wohin, dann wird selbst der erste Schritt der Wanderung schwer sein. gibt so viele Himmelsrichtungen, die wir anfangen können. Und deshalb möchte ich diese Frage heute beantworten, was die Details vom Auftrag Jesu sind. Wo ist eigentlich der Jüngerschaftsbegriff nach Matthäus 28 hingekommen? Irgendwie finden wir den Begriff Jünger in den Briefen gar nicht mehr. Wisst ihr, die Männer sind einfach Jünger. Sie leben einfach all das und sie haben den Begriff zu Christen ausgetauscht. Kleine Christusse. Ich möchte euch heute Morgen aufrufen, dass ihr zurück zu den Basics geht. Nicht eine neue Methode, sondern die alten Prinzipien wiedererkennen. Zurück zur Leidenschaft für die Gemeinde, für die Menschen, für das Wort, für euren Herrn Jesus. Mit Eifer und Liebe. Wir werden in dieser Stunde, die wir zusammen haben, erkennen, wie wichtig das Säen ist. Wir werden sehen, dass wir Balance brauchen zwischen den Notfällen in der Gemeinde und dem eigentlichen Auftrag, den wir haben. Und ich möchte, dass du aufhörst, nach Methoden zu suchen und beginnst, die Prinzipien zu erkennen und die Methoden ganz natürlich durchzudenken. Und dann werden wir den Auftrag erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Und wir werden, wie Paulus sagen können, die Krone wartet auf uns. Wir sollen Nachfolge lehren und leben. Das ist am Ende der ganze Schlüssel, wenn es um die Praxis geht. Wie setzen wir das um? Wie wird diese Kultur etabliert? Du lehrst sie und du lebst sie. Und du beginnst in kleinen Kreisen und Anfängen. Auch in der Gemeinde, in der ich zum Ältesten zugerüstet wurde und die ersten 7 Jahre meiner Ältestenschaft gedient habe, haben wir die gleichen Herausforderungen gehabt. Die Schamkultur, die gestern angesprochen wurde in der Frage, das Leben mehr tendiert hier und dazu, das macht man halt so, weniger die Prinzipien. Und wir haben begonnen, in den kleinen Beziehungen, in den ersten Beziehungen, die jeder Einzelne hatte, das umzusetzen, wovon wir überzeugt sind. Und über die Jahre entwickelt sich diese Kultur. Und es ist wunderbar zu sehen, wie es mehr und mehr Gestalt annimmt. Zurück zu den Basics. Heißt in der Praxis, unsere 3 Punkte heute Morgen, sprich von Gott, kenne die Menschen und bete für den Einzelnen. Sprich von Gott, kenne die Menschen und bete für den Einzelnen. Das sind wirklich Basics. Ja, wirklich Basics. Sprich von Gott, kenne die Menschen und bete für den Einzelnen. Mein Haupttext ist Kolosser 1, die Verse 27 bis Kapitel 2, Vers 7. Und werden in den Paralleltext Epheser 3 und 4 immer wieder auch mit reinspringen. Lasst uns gemeinsam Kolosser 1, 27 lesen, wo Paulus gerade aus den vorigen Versen daher kommt, dass er seinen Dienst beschreibt und nun in das Detail übergeht, was er genau macht. Vorher spricht er von seiner Haushalterschaft, von seiner Leidensbereitschaft, von Christus für die Heiden, das Geheimnis der Gemeinde. Und ab Vers 27 wird er konkret, was er tut. Kolosser 1, 27. Ihnen, das sind die Heiligen, wollte Gott das Geheimnis, darauf bezieht er sich, bekannt machen. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, habe. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Lehre und lebe Nachfolge und so wird Gott sein Reich bauen. Das allererste, was wir sehen, ist, dass Paulus von Gott spricht. Sprich von Gott. Wir können sagen, sprich von der Bibel. Und es ist absolut biblisch zu sagen, wer redet, rede die Worte Gottes. Aber es ist nicht nur die Bibel. Unser Fokus liegt darauf, dass wir es alles auf Gott beziehen. Auf unseren Gott Vater, unseren Gott Sohn und unseren Gott Heiligen Geist. Wir müssen von Gott reden. Und unsere Tendenzen zur Gesetzlichkeit, auch in Jüngerschaft, das darf man nicht so machen, das muss man so machen, du musst werden wie ich, die werden ausgemerzt, wenn unser Fokus nicht nur auf der Schrift ist, das wäre mit der sauberen Hermeneutik auch immer der Fall, aber wenn wir einfach den Schritt gehen und überlegen, wie zeugt die Schrift von Gott? Wir sehen diesen Fokus zuallererst auf Jesus. Wir sehen diesen Fokus auf Jesus in Kolosser 1, 28. Ihn verkündigen wir. Dieser Ihn ist natürlich Christus. Er ist der, den wir predigen und nicht uns selbst. Jesus Christus, 2. Korinther 4. Ihn verkündigen wir. Unsere Botschaft, ob von der Kanzel oder im Gruppengespräch oder im 1-zu-1-Gespräch, ob mit dem Ungläubigen oder mit dem Gläubigen, dreht sich um eine Person. Unsere Botschaft dreht sich um eine Person, Jesus Christus. Die falschen Lehrer, sie haben sich große geistliche Errungenschaften auf die Fahnen geschrieben. Wir predigen eine Person, Jesus. Die Leute, die in Kolosse Paulus hier ansprechen muss, sie predigen ein System von Lehren. Aber Paulus predigt eine Person. Die Gnostiker, sie predigen Philosophien und leere Überlieferungen von Menschen, wie wir in Kapitel 2, Vers 8 lesen. Aber Paulus predigt Jesus Christus. Die falschen Lehrer, sie haben immer gute Regelwerke, viele Vorschriften. Kolosser 2, 16 kommt Paulus dazu. Kolosser 2, 20. Aber Paulus, er stellt ihnen Christus vor und sagt, wie habt ihr ihn kennengelernt? Wie ihr zum Glauben gekommen seid, so wandelt auch in ihm. Die Basics. So ist Christus. Paulus, er kommt in Kolosser 1 gerade aus diesem riesigen Lobpreis der Erhabenheit Jesu. Christus ist über der Schöpfung. Christus ist das Geheimnis. Er ist das Zentrum. Vor einem Jahr hat Benedikt den Vortrag gehalten, Jesus, die Zeitenwende. Er ist das Zentrum, deshalb dreht sich alles um ihn. Die Welt existiert als Hintergrund für Christi Erlösungswerk. Er ist die Grundlage der Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde, Kolosser 1, 18. Und er ist die ganze Ausrichtung unserer Verkündigung. Ihn verkündigen wir. Und dieses Ihn weist zurück auf die Verse 15 bis 20, wo diese Erhabenheit Christi aufgezeigt wurde. das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Vers 15, der Erstgeborene, Vers 16, in ihm ist alles erschaffen worden, das Sichtbare, das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Um diese Person dreht sich alles. Rede von Gott und vor allem Rede von Jesus. Denn um ihn dreht sich alles. Wir lesen in Vers 28, dass wir nicht nur den Fokus auf Jesus haben, sondern was tun wir? Wir verkündigen Jesus. Wir verkündigen Jesus. Es ist kein Dialog. Jeglicher Aspekt unseres Missionsbefehls ist kein Dialog. Ist kein Wahrheit gemeinsam finden. Wenn es ein Dialog ist, dann ist er autoritativ. Das steht hier hinter dem Verkündigen. Es ist ein Überbegriff, der meistens fürs Predigen verwendet wird, aber nicht ausschließlich. Der Schwerpunkt von Paulus' Aussage ist, ihn verkündigen wir. Da ist eine Autorität in dieser Aussage drin und in dieser Person Jesus. Eine Feststellung, die wir verkündigen, die wir proklamieren. Nicht ein Vorschlag, den du annehmen oder lassen kannst. Das Evangelium, es wird verkündigt. Paulus sagt, wir malen nicht Bilder über Jesus. Paulus sagt, wir üben kein Theaterstück über Jesus ein und führen es auf. Paulus sagt, wir drehen keinen Film über Jesus, sondern Paulus sagt, wir verkündigen Jesus. Diese Methoden, sie unterwandern schon die Autorität der Botschaft. Und deshalb in Gottes Weisheit wählt er die Predigt. 1. Korinther 2. Wie sieht es aus, dass du Jesus verkündigst? Ihr erfahrenen Diener unter uns. Ihr steht in der Gefahr, in den einzelnen Gesprächen, in Gruppengesprächen und auf der Kanzel, eure Lebenserfahrung vor Christus zu stellen. Die vielen Geschichten, teilweise Horrorgeschichten, als Argument und Schlagkraft zu benutzen, um andere in die Nachfolge Jesu zu bringen. Habt Acht davor, hütet euch davor, wenn diese Dinge, die ihr alle schon erlebt habt im Dienst, zur Illustration gelten können, nutzt sie. Aber die Schlagkraft muss Gott sein. Und die Speerspitze ist Christus. Ihr jüngeren Diener, ihr seid schüchtern. Ihr denkt, ich habe diese Lebenserfahrung nicht. Was kann ich schon sagen? Was kann ich jemandem schon weitergeben? Du brauchst sie nicht. Das, was du brauchst, was Paulus Timotheus sagt, ist, deine Fortschritte seien allen offenbar. Du musst klar machen, dass du noch zu wachsen hast. Aber diese Botschaft, sie steht fest. Und die Illustrationen und die Lebenserfahrung kannst du hier und da auch recherchieren und mit benutzen. Wir verkündigen Christus. Er ist das Hauptbestandteil unserer Rede. Du wirst nur dazu kommen, wenn du Christus immer und immer und immer wieder studierst. Es sind nur ein paar Monate, es ist vielleicht ein Jahr, wo du über alles Mögliche nachdenkst, aber nicht über Jesus. Und schon wird sein klares Bild immer verschwommener. Und er wird nicht so herrlich sein, wie er ist in deiner Wahrnehmung und dann wirst du auch nicht so klar von ihm reden können. Wir müssen konstant im Studium von Christus bleiben. Du kannst in Johannes 1 anfangen, du kannst in Kolosser 1 anfangen, du kannst in Hebräer 1 anfangen, du kannst in Offenbarung 1 anfangen. Du könntest die Bibel einfach lesen. Festige deine Überzeugung. Insbesondere festige sie, dass Christus besser ist als jegliches Gesetz. Die wir länger im Dienst stehen und der Eifer, der Nachlass, er führt ganz schnell entweder dazu, dass wir 5 Grade sein lassen Liberalismus oder dass wir sagen, so nicht anders und Regeln werden geschaffen. Weil Christus verkündigen und diese Jüngerschaft ist Arbeit. Aber sie ist lohnenswert. Und Christus ist immer besser als jedes Gesetz. Erinnere dich in jeder Lebenslage, erinnere dich in allen Gesprächen. In ihm finden wir die Antwort. Er ist Schatz aller Weisheit. In 1. Thessalonicher 1 sehen wir, dass Paulus von den Thessalonichern sagt, sie haben sich abgewandt von den Götzen zu Gott. Warum würde sich jemand abwenden von den Freuden dieser Welt und sich zu Christus hinwenden? Du wendest dich immer zu dem hin, der herrlicher ist, der schöner ist, der erfüllender ist, der erhabener ist. Wenn sich irgendwas in deinen Beziehungen tun soll, weg von und hinzu, dann muss das, wohin du gehst, herrlicher sein. Und das ist Christus immer. Die Menschen um uns herum sagen, Jesus, er ist gut für deine Rettung, aber für dein Leben brauchst du schon ein bisschen mehr Quellen und auch ein paar andere Experten. Nein, Paulus sagt, haben wir gerade gelesen, wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt in ihm. Ist kein Hokuspokus. Für all diese Probleme haben wir Christus. Wir sprechen von Gott. Zuallererst von Jesus. Wir sprechen von Gott, dem Vater, als zweites. Sprich von Gott, dem Vater, der all das geplant hat. In der Jüngerschaft, in der Praxis sehen wir, wie Paulus in seinem Dienst, wenn ihr zurückgeht in die Verse 24 und folgende, wo Paulus seinen Dienst beschreibt, dann beschreibt er diesen Dienst als Haushalterschaft, die ihm anvertraut worden ist. Vers 25, die Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Wenn wir praktisch werden, ist das die große Frage. In Jesus finden wir alle Erfüllung. Aber wer steht hinter dem allen, was ich eigentlich tun soll? Das ist Gott, der Vater. Wir müssen beginnen, von Gott, dem Vater, zu reden. Von seinem Werk. In Epheser 2,10, der so bekannte Vers, die Werke zu tun, die er bereitet hat. Wir sollen rausgehen und wir sollen Zeugen sein. Aber ihr seid andere Zeugen wie ich. Dein Nachbar ist anderer Zeuge, links wie rechts. Jeder Einzelne hat die Möglichkeiten, die Gelegenheiten, die Geistesgaben, die Fähigkeiten, die Erfahrungen, die er hat, aus Gottes Vorsatz heraus, aus Gottes Absicht heraus. Und er will, dass du erkennst, welche Werke Gott für dich bereitet hat. Wir legen unseren ganzen Fokus in unserem Reden auf unseren Gott, den Herrn Jesus und Gott den Vater, denn Gott der Vater ist es, der uns eine Berufung gegeben hat. Und wir helfen jedem Einzelnen und der ganzen Gemeinde, diese Berufung zu erkennen. Und sie ist nicht dieselbe für jeden. Einander diese Schuldgefühle aufzulegen. Warum evangelisiert der nicht so viel wie ich? Warum putzt der nicht so viel wie ich? Wieso muss der so lange schlafen? Das liegt doch nicht bei dir. Ja? Du hilfst jedem Einzelnen zu erkennen, worin seine Gaben sind. Wir haben 4 Söhne und keiner von ihnen ist gleich. Und sie alle so zu machen wie mich, wäre der größte Fehler. Der Älteste sitzt da hinten, er könnte es bestätigen. Was ist mein Ziel? Zu erkennen, wie Gott sie geschaffen hat, wie er sie begabt hat und darin zu fördern. Das tun wir im Gemeindekontext. Nicht Lücken füllen, Nicht Programme füllen, nicht. Wir brauchen aber jetzt jemanden hier und deshalb muss das irgendjemand machen. Wir wissen, was König David alles nicht geschafft hat. Er durfte den Tempel nicht mehr bauen. Aber Apostelgeschichte 13, Vers 36 gibt dir den besten Spruch für deinen Grabstein. Apostelgeschichte 13, 36 sagt, denn David ist entschlafen, nachdem er in seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Was gibt es Besseres auf unserem Grabstein als entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen? Hat David alles gemacht? Nein. Er hat das gemacht in der Zeit, in der er da war, was Gott für ihn hatte. Danach streben wir persönlich und danach streben wir für jeden einzelnen Menschen, den wir begegnen. Das ist von Gott zu reden, von der Berufung zu reden, von seinem Vorsatz zu reden in Jüngerschaft und den Werken, die Gott bereitet hat, dass du in ihn wandeln sollst. Nicht meine Werke, deine Werke. Die Folge davon wird sein, wenn du Gott ins Spiel bringst in der Jüngerschaft, seine Berufung, die Leute werden leidensbereit sein. Seht ihr das in Kolosser 1, 24? Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Warum freut sich jemand im Leiden? Er freut sich nur im Leiden, wenn er weiß, es ist das Ziel Gottes für mich. Ist das nicht eine unserer großen Herausforderungen in der Jüngerschaft und Leiterschaftszurüstung? Wo ist das Commitment? Ist der Wecker um 7 klingelt es schon. Das Kreuz auf mich nehmen. Nein, Leidensbereitschaft kommt, wo Berufung klar ist. Ganz natürlich. Es kommt nicht nur Leidensbereitschaft, es kommt auch Fokus. Es kommt dieses ganze schlechte Gewissen ist weg. Von, ich müsste ja noch den und den auch noch allen helfen. Nein, musst du nicht. Du kannst beten, dass Gott Leute schickt, die helfen, aber du musst es nicht, wenn du weißt, was die Werke sind, die Gott bereitet hat. Also in der Jüngerschaft überlegen wir, wissen die Leute um mich herum, natürlich muss ich bei mir anfangen, was die Geistesgaben sind, was meine Gaben sind, was die Gelegenheiten sind, die jetzt da sind und wie wir Berufung verstehen und einordnen, dass sie mit Charakter zu tun hat, wird Christian gleich drüber sprechen, dass wir darin wachsen sollen, der Wille Gottes, unsere Heiligung, viele dieser Elemente, das ist von Gott dem Vater zu reden. Und wir sehen, wie hart Paulus arbeitet, weil er weiß, dass das seine Haushalterschaft ist. Schaut in Vers 29 hinein. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Paulus sagt, ich arbeite und ringe. Du kannst hier reinschreiben, ich arbeite bis zur Erschöpfung, qualvoll. Das ist die wörtliche Übersetzung. Bis zur Erschöpfung arbeiten, ringen ist das Verb, was benutzt wurde für die Gladiatoren in der Arena. Um das Leben zu ringen. So beschreibt Paulus seinen Eifer. Woher hat er ihn? Er kennt seine Haushalterschaft. Es ist nichts anderes, dieser komplizierte Begriff, als er weiß, warum er auf dieser Welt ist, was sein Auftrag ist, was er zu tun hat. Und dann arbeitet er bis zur Erschöpfung und er ringt. Wofür? Für seinen Auftrag, ihn zu verkündigen. Und all das in der Kraft des Geistes. In der Kraft des Geistes. Es wird viel Freude geben, wenn wir unsere Berufung verstehen. Es wird viel Eifer geben. Es wird viel Segen geben, weil Geistesgaben immer zum Segen der ganzen Gemeinde dienen, ihr erinnert euch. Und es wird Kraft geben, weil diese Kraft von dem Heiligen Geist kommt. Und das ist das Dritte, wovon wir über Gott reden. Wir reden über Jesus, wir reden über den Vater und seinen Vorsatz und wir reden über den Heiligen Geist. Kolosser 1, 29, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. All dieses Leiden, was wir selbst durchgehen und wozu wir sogar andere aufrufen, rufen wir sie auf in dem Wissen, du brauchst den Heiligen Geist. Ich bilde mir gar nicht ein, dass du den Auftrag erfüllen kannst ohne den Heiligen Geist. Aber er ist da. Er ist da. Und so müssen wir zurückkommen, über Gott zu sprechen. Jesus, den Vater und den Heiligen Geist. Es ist die Kraft, die in mir wirkt. Kolosser 1, 29 und in Epheser 3, 20. Paulus hat den Brief gleichzeitig geschrieben, da sind viele Ähnlichkeiten. Sagt er, Epheser 3, 20, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Was wird Gott weit mehr über die Maßen tun, als wir bitten oder verstehen. Ist das nicht, was du dir wünschst? Ist das nicht, was du dir wünschst für dein Leben und für das Leben derer, in die du Einfluss nehmen kannst? Dass Gott durch sie weit mehr wirkt, als sie bitten oder verstehen. Es ist durch den Heiligen Geist, dass das geschieht. Epheser 3, 20. Er ist die wirksame Kraft. Er wirkt. In 1. Korinther 15, 10 formuliert Paulus es so, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, die er an mir erwiesen hat. Sie ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ohne Heiligen Geist, wir können einpacken. Aber er ist da. Er ist uns gegeben. Und wir müssen die, die wir anleiten, erinnern daran. Vom Ablegen des Zorns, zu Ablegen der Sünde, zu Ablegen von anderen unheiligen Dingen, bis hin zur Leidensbereitschaft, zum richtigen Tun, zum Investieren, zum Aufopfern in der Kraft des Geistes. Ohne ihn ist die beste Predigt vergeblich. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Das ist der Abschluss des ersten Thessalonicher Briefes. Pfingsten ist gerade hinter uns. Wir haben uns alle erinnert daran, wie die Jünger ohne den Heiligen Geist drauf waren. Das Einzige, was sie geschafft haben, ist zu warten. Das haben sie hinbekommen, ohne Heiligen Geist. Aber als er dann kam, wir sind doch gerade durchgegangen in unseren Gemeinden und haben uns erinnert an Apostelgeschichte 2, wurden sie befähigt, wurden ihnen Mut gegeben und sie haben einfach Gas gegeben. Sie hatten Klarheit in der Predigt, sie hatten Leidensbereitschaft und ja, sie wollten nicht unbedingt so in alle Welt hinausgehen, erstmal zusammenbleiben, da hat dann der Herr nochmal nachgeholfen. Aber was für ein Wechsel mit Geist und ohne Geist. Kennst du das? Kennst du das in deinem Leben? Denn wenn der Geist wirkt, dann wirkt er Wachstum in jeder Richtung. Epheser 3, mehr als wir bitten oder verstehen. Mit Christus im Fokus, denn der Geist will Jesus verherrlichen. Er wird von mir zeugen. Du wirst eine Gemeinde haben, die voll Freude dient, weil der Geist diese Freude gibt. Das ist irgendwie eine der Früchte des Geistes. Und eine Gemeinde und Mitarbeiter und ein Team, was nicht ausbrennt. Weil mit dem Heiligen Geist brennen wir nicht aus. Innerhalb unserer Berufung brennen wir nicht aus. Wir brauchen unsere Ruhe, keine Frage. Aber wir brennen in den Punkten aus, wo wir tun, was außerhalb von Epheser 2,10 ist. Und wir werden natürlich eine heilige Gemeinde haben. Denn der Heilige Geist, er wird nur da wirken, wo die Gefäße immer wieder gereinigt werden. Also, wir sprechen von Gott. Mit dem Fokus auf Jesus, mit Gott dem Vater, der alles geplant hat und uns berufen hat, und mit der Kraft des Geistes, in der wir leben. Das ist die Praxis der Jüngerschaft. Wir reden, wir sprechen von Gott. Und ihr merkt, wie in all diesem Sprechen von Gott Lehre unumgänglich ist. Lehre ist unumgänglich. Diese falsche Sicht von Lehre ist nicht wichtig. Lehre, dafür kannst du zur Bibelschule gehen, aber wir machen Jüngerschaft zusammen. Nein, Jüngerschaft ist Lehre. Diese Verkündigung, von der Paulus hier spricht in Kolosser 1, 28, sie beinhaltet, Kolosser 1, 28, ermahnen und lehren. Das sind die zwei Elemente. Ermahnen heißt, das Denken gerade rücken. An die Seite kommen und helfen, wieder richtig und klar zu denken. Und lehren, nun, ist das, was man nicht weiß. Das ist, was wir tun, indem wir von Gott reden. Wir müssen lehren über Christus, wir müssen lehren über Gott den Vater, wir müssen lehren über den Heiligen Geist. Und dann leben wir entsprechend. Wir sprechen von Gott. Zweitens, wir kennen die Menschen. Wir lehren und leben Nachfolge, so baut Gott sein Reich. Wir sprechen von Gott und wir kennen die Menschen. Kenne die Menschen. Kenne die Menschen Makro, kenne die Menschen Mikro und kenne die Menschen Team. Makro. Kenne die Menschen Makro. Makro heißt, wer gehört eigentlich zur Gemeinde? Makro heißt zu unterscheiden, bin ich denn hier gerade, wie war die Definition von Jüngerschaft? Zielgerichtete Beziehungen, die Menschen zu Christus bringen oder in Christus wachsen lassen. Wo befinde ich mich gerade? Bin ich bei einer Beziehung, die jemanden zu Christus bringt, oder in der Beziehung, die ihn in Christus wachsen lässt? Ja, manchmal ist es nicht ganz klar. Das Evangelium hilft immer. Aber wer gehört dazu? Wir sind in Liebe zusammengeschlossen, ist Paulus' Formulierung von seinem Ziel. In Liebe zusammengeschlossen kommt in Kapitel 2, Vers 2. Damit ihre Herzen ermahnt und in Liebe zusammengeschlossen sind, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert. Dieses in Liebe zusammengeschlossen sein funktioniert nur unter den Gläubigen. Makro-Kennen heißt, du weißt, wer die Gruppe ist, die Gott dir anvertraut hat. 1. Petrus 5, die Schafe, die dir anvertraut sind. Du hast kaum eine Verantwortung für die Mitglieder der Gemeinde, in der ich diene. So gut wie kein. Für wen hast du Verantwortung? Makro kennen, zu wissen, wo sind die Leute, die Gott in mein Umfeld gestellt hat, und ich habe Verantwortung für sie. Lass uns einmal in Epheser 4 übergehen. Dort beschreibt Paulus dieses Makro-Wirken des Leibes klarer. In Epheser 4, Vers 11, ich habe anfangs schon gesagt, ich rede nur über Basics, ihr kennt den Text zu großen Teilen wahrscheinlich auswendig. Epheser 4, 11 bis 16. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen. Makro kennen. Zur Zurüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Dieser Text ist einer der wichtigsten Texte unserer Dienstbeschreibung als Männer in Verantwortung. Die Makroperspektive ist Zurüstung der Heiligen. Wer immer die Heiligen sind, die du abgegrenzt hast in deinem Verantwortungsbereich. Zurüstung ist das Ziel. In Kolosser 1 kommen wir gleich zu Mikro, zu den Einzelnen, aber hier beschreibt Paulus in Epheser 4 in gleichen Konzepten und Prinzipien, wie das im ganzen Leib funktioniert. Das Ziel ist dasselbe, vollkommene Mannesreife. In Kolosser 1, 28 wissen wir, sagt Jesus, vollkommen in Christus darstellen. Es ist dieses Erwachsensein der ganzen Gruppe. Nehmen wir mal jetzt die Gemeinde, für diejenigen von euch, die Älteste sind. Die Reife der ganzen Gemeinde, dass sie nicht mehr Unmündige sind, hin und her geworfen. In Kolosser nennt er es Philosophien der Welt. Mystizismus. Hier sagt er einfach, jeder Irrtum, die Schlauheit der Menschen, das betrügerische Spiel der Menschen. Wie funktioniert das? Vers 16, schreibt diesen Vers euch für diese Session gut hinter die Ohren. Epheser 4, 16 beschreibt Paulus die Selbstheilungskräfte des Leibes Christi. Das ist ein Begriff von Erwin Lutzer. Die Selbstheilungskräfte des Leibes Christi. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wie wächst der Leib? Der Text ist deutlich. Indem alle aneinander dienen. Der Leib wächst, indem alle aneinander dienen. Das ist die Makrodefinition von Jüngerschaft. Alle dienen aneinander. Und zwar nach dem Maß der Leistungsfähigkeit. Das ist, was ich wieder mit Berufung vorhin meinte. Was für eine Leistungsfähigkeit hast du? Ist eine andere Leistungsfähigkeit wie jemand anders in der Gemeinde? Es geht nicht ums Vergleichen, sondern um Gas geben. Das tun, was der Herr möchte. Und so wirkt der Herr selbst. Er ist das Haupt und er wirkt dieses Wachstum. Was für eine riesige Entlastung, dass ich nicht die Gemeinde bauen muss, sondern dass er das Haupt ist und damit meint Jesus, er kümmert sich drum. Er kümmert sich drum. So wird der Leib auferbaut und trotzdem haben wir einen Auftrag, richtig? Vers 12, Zurüstung der Heiligen. Zurüstung hört sich so nach Lehre an. Also das mit H. So schwer. Ja, das ist unser Auftrag. Jüngerschaft und Lehre gehören irgendwie zusammen. Und ich glaube, in Matthäus 28 ist das auch erwähnt. Lehre. Zurüstung. Also, Makro, wer gehört zur Gemeinde? Die Gläubigen untereinander dienen. In Kolosser 2 sagt er, die Herzen werden in Liebe zusammengeschlossen. Und genau deshalb hat Paulus diesen großen Kampf. Er will, dass die Gemeinde aneinander dient. Dafür kämpft er. Nicht, dass die Gemeinde so wird wie er. Dafür kämpft er. Das ist sein Ziel. Und es gibt nichts Ermutigendes für einen Christen zu erkennen, als wer Christus ist, was er tut und welche Rolle ich spiele im Leib Christi. Nun, wie geschieht das im Makro-Kennen? ermutige im Makro kennen. Wir haben es gestern in der Frage-Antwort-Zeit schon kurz gehabt. Ermutige zum Reden. Ermutige den ganzen Leib zu reden. Jüngerschaft geschieht, indem ich mein Herz öffne, indem ich mein Leben öffne, indem ich Leute hineinschauen lasse in meine Herausforderung, in meine Freuden. Manche haben auch damit Herausforderungen, Freuden zuteil. Ermutige zum Reden. Du willst kein Spitzel sein, wird uns in Berlin immer vorgeworfen, Stasi 2.0. Nein, wollen wir nicht. Jüngerschaft erfordert, dass du dich öffnest. Diesen Hunger zu wachsen, wirkt die Wiedergeburt. Ihr erinnert euch, begierig nach der Milch, wer ist das? Ein lebendes Kind ist begierig nach der Milch. Wiedergeburt bewirkt diesen Wunsch, ich will wachsen. Also ermutige zum Reden. Und ermutige zum Schweigen. Ermutige zum Schweigen, denn dieses Reden führt so schnell dazu, dass ich dann diese Sache, die mir der Bruder anvertraut hat, unbedingt weitergeben möchte als Gebetsanliegen. Oder ich fange an zu lästern, sage, also um mit der noch zu kämpfen hat, sind wir schon längst drüber hinweg. Ermutige zum Schweigen. Kein Gebetsanliegen austauschen, kein hast du schon gehört. Männer, investiert viel da rein, dass Dinge, die auf diese Weise aufkommen, sauber und zügig geklärt werden. Es wird passieren. Es wird passieren, dass wir reden, dass wir lästern, dass wir verurteilen, dass wir Gebetsanliegen austauschen. Aber arbeite hart, um dieses hinter dem Rücken reden auszumerzen, dagegen anzugehen und da, wo es geschehen ist, wirklich Vergebung und Versöhnung anzustreben. Denn dieses Reden erstickt Jüngerschaft langanhaltend. Wenn ich nicht weiß, ob du der ganzen Gemeinde weitererzählst, was meine Herausforderungen sind, werde ich sie dir nicht nennen. Ermutige zum Reden und ermutige zum Schweigen in der Makroperspektive der ganzen Gemeinde. Wir kennen die Menschen. Wir kennen die Menschen makro. Wer gehört dazu? Wer ist die Gruppe, die der Herr mir anvertraut hat? Und wir erkennen zweitens die Menschen mikro. Wie kann jeder Einzelne wachsen? Kolosser 1,28, gehen wir zurück zum Kolosserbrief. Geht der Text weiter. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Jeden ermahnen, jeden lehren und jeden vollkommen, also reif in Christus darstellen. Jetzt haben wir doch 1:1 Jüngerschaft. Ja, fast. Teils, ist richtig. Paulus' Punkt in Kolosser 1,28 ist, dass es keinen Teil der christlichen Lehre gibt, die für wenige vorbehalten ist. Der Hintergrund des Kolosserbriefes ist der Gnostizismus. Der Gnostizismus, der dich in höhere, größere Erkenntnisse einführt, die einer Elite vorenthalten sind. Und Paulus sagt deshalb, verstehen wir den Kontext richtig, jeder wird gelehrt. Es gibt keine Lehren, die für eine Elite, für besonders reife Menschen vorenthalten ist. Habt ihr das schon mal gehört? Ich hab's gehört. Von Ältesten direkt. Ist kein zweite Hand. Über diese Lehre wollen wir bei uns nicht predigen. Das ist nur für die wirklich Reifen. Das ist die Hauptbedeutung von Kolosser 1,28, jeden. Wo sind wir hier? In Wittenberg. Was hat Luther verstanden? Er hat verstanden, dass dieses Buch auf Latein genau das nicht bewirkt. Und deshalb hat er es übersetzt. Jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren in aller Weisheit heißt kein Gnostizismus, keine besonderen Erkenntnisse für manche. Das ist sein großer Punkt. Und ja, er benutzt auch das Singular, um deutlich zu machen, dass er einen Eifer hat für den Einzelnen, ein Bewusstsein hat für den Einzelnen, Makro für die ganze Gruppe und Mikro für jeden Einzelnen. Wir sehen das in 1. Thessalonicher 2, wo er noch mehr von Herzen spricht. In Vers 11 und 12, liebe Thessalonicher, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Jeden Einzelnen ermahnen und ermutigen wie ein Vater seine Kinder. Aber wie wir gestern schon gehört haben, ist die 1:1 Aufzeichnungen Jesu haben wenig mit Kaffee trinken und Tee zu tun, sondern es waren herausfordernde Gespräche am Brunnen mit den einzelnen Jüngern. Aber diesen Einzelnen im Blick zu haben, darüber nachzudenken, was braucht dieser Bruder? Was ist das Ermahnen? Ich habe es gerade schon gesagt, das Denken von jemandem in die richtige Richtung lenken, ihn korrigieren, ihn zurechtweisen, an seine Seite kommen und ihm helfen. Aber der Fokus ist auf dem richtigen Denken. Das ist das Prinzip. Wo immer du eine Herausforderung siehst, ist klar, dass hinter dieser Herausforderung ein falsches Denken ist. Seid ihr davon überzeugt? Wir handeln immer nach unseren Überzeugungen. Wir handeln immer nach dem, was wir glauben. Und deshalb ist die Aussage immer falsch. Wir müssen nicht mehr lehren, wir müssen mehr leben, was wir schon wissen. Nein, wenn du leben würdest, was du weißt, dann wird es doch ein heiliges Leben. Du lebst es nicht, weil du es nicht weißt, weil du es nicht erkannt hast. Würdest du es erkennen, würdest du schon danach leben. Also, das richtige Leben braucht immer das richtige Denken. Und schon wieder haben wir diese Wichtigkeit der Lehre, die Paulus hier ins Zweiergespann packt von Ermahnen und Lehren. Und was lehren? Alle Weisheit. Nichts wird vorenthalten. Genauso ziehen wir unsere Kinder auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6. Machen wir das auch unter Erwachsenen? Können wir einander helfen, richtig zu denken? So politisch unkorrekt. Ja, aber das ist Jüngerschaft. Das ist die Praxis. Das ist der Alltag. Und manchmal ist es ein Ermahnen wie der Wachmann auf der Mauer mit der Trompete. Das ist gefährlich. Der Feind kommt. Ein richtig schlechtes Beispiel dafür sind die Warnungen auf den Zigarettenschachteln. Sie sind eklig, diese Warnungen. Und trotzdem sagen 80-90% der Deutschen, dass diese Warnungen keine Änderung in ihrem Zigarettenkonsum hervorbringen. 80-90%. Das ist ein schlechtes Beispiel für Warnen. Einfach schwarz malen. Wir sorgen uns um die Seele der Einzelnen. Wir ermahnen, wir helfen, richtig zu denken und wir lehren. Beim Lehren ist Weisheit der Einsatz des Wissens. Nicht nur das Wissen, sondern der Einsatz des Wissens. Und das Ziel dieser Ermahnung und Lehre ist welches? Zurück zu meinem allerersten Punkt. Über Gott reden und über Jesus reden. Das Ziel ist, vollkommen in Christus Jesus darstellen. Das ist das Ziel. Vollkommen in Christus Jesus darstellen. Zur Reife in Christus Ähnlichkeit führen. Das ist das Ziel. Paulus benutzt hier den Begriff, in Christus Jesus darzustellen. Ende von Vers 28. Darzustellen ist für Paulus immer ein Verb, was er benutzt, und er denkt an den Gerichtssaal, an das Preisgericht. An den Moment, an den du Makro kennen mit deiner Truppe von Anvertrauten vor dem Herrn stehst. Und das Ziel, was Paulus hat, ist, dass jeder Einzelne, mit dem er Gelegenheit hatte zu dienen und Jüngerschaft zu praktizieren und zu leben, vollkommen reif zur höchstmöglichen Christusähnlichkeit gekommen ist. Wenn er dann vor Christus dargestellt wird, dieses vor Jesus stehen. Das ist, was ihn motiviert. Wozu? Einen großen Kampf, harte Arbeit und Ringen. Seht ihr den Zusammenhang? Das Bewusstsein des letzten Tages, das Preisgericht für die Gläubigen, motiviert ihn, nachzugehen und nicht Dinge laufen zu lassen, sondern ich muss jetzt helfen, richtig zu denken. Ich muss lehren, wenn ich was sehe. Nicht einfach weggucken. Jede Herausforderung ist eine Jüngerschaftsgelegenheit, weil sie immer aus falschem Denken herauskommt. Gut, wenn du weißt, wo das falsche Denken ist und dagegen arbeiten kannst und angehen kannst. Es war ein Bauer, der lebte auf dem Land in einer ganz, ganz dunklen Gegend. Keine einzige Straßenlaterne. Und eigentlich war es Flachland, aber es führte um sein Haus herum direkt die Landstraße mit einem Schlenker an seinem Haus vorbei. Eine richtig scharfe Kurve, zwei davon, direkt vor seinem Haus. Dieser Bauer und seine Frau, sie lebten glücklich und zufrieden, aber es kamen immer mehr Autos auf die Straße und die Straße wurde immer befahrener. Und eines Nachts wacht der Bauer vor Schrecken auf und ein Auto hat die Kurve der Landstraße nicht gesehen und einen großen Unfall gebaut. Natürlich kümmert sich der Bauer um diesen Mann. Er nimmt ihn, den Fahrer, packt ihn in sein Auto. Er hat aber ein altes Auto. Er fährt zum Krankenhaus. Das nächste ist weiter weg. Leider war es zu weit weg. Er verstarb. Der Bauer denkt sich, das darf nicht nochmal passieren. Und er kommt auf eine geniale Idee und sagt sich, ich kaufe mir einen Krankenwagen. Weil wenn ich einen Krankenwagen habe, dann verkürze ich die Zeit um 50%, bis der Krankenwagen kommt oder bis ich in meinem alten Auto gekommen bin. Also, der Bauer will es nicht nochmal erleben, kauft sich einen Krankenwagen, der steht in seiner Scheune und tatsächlich, einige Zeit später, schreckt er wieder auf. Ein Auto ist hat einen Unfall gebaut, hat die Kurve nicht gesehen. Der Bauer springt in seinen Krankenwagen, bringt den Fahrer ins Krankenhaus. Er überlebt gerade so. Der Bauer freut sich riesig. Er hat alles richtig gemacht. Geht nach Hause. Einige Tage später schreckt er wieder auf. Wieder ist ein Auto in den Graben gefahren. Und noch eins, und noch eins. Es waren so viele, ein Krankenwagen hat nicht ausgereicht. Also besorgt er sich mehrere Krankenwagen, weil er und seine Frau können gleichzeitig fahren. Und sein Kind schafft das auch schon. Der Bauer ist fest überzeugt davon, er hat die richtige Strategie. Nun, einige Zeit später merkt der Bauer, die Autos, die in diesen Graben fahren, die diesen Unfall bauen, sie werden immer mehr und er schafft nicht mehr, alle wegzubringen und es sterben wieder einige. Er denkt sich, ich weiß, was die Lösung ist. Ich brauche hier ein Krankenhaus. Weil wenn ich hier ein Krankenhaus habe, dann wird jeder Einzelne, der den Unfall baut, sofort behandelt werden können und ich brauche keinen Krankenwagen mehr. Also ein Hab und Gut investiert er in dieses Krankenhaus. Und er hat ein Krankenhaus gebaut und jedes einzelne Auto, was einen Unfall baut, wird sofort behandelt und keiner kommt mehr ums Leben. Hat der Bauer richtig gehandelt? Was hätte er sonst tun sollen? Oh, Straßenlaternen und Schilder aufstellen? Was für eine geniale Idee. Das ist der Plan von Jüngerschaft. Lasst uns einfach zurück zur Ursache gehen, zurück zum Auftrag gehen. Lasst uns Lampen aufstellen, die Sachen beleuchten, sodass die Leute gar nicht mehr einen Unfall bauen in der Gemeinde. Schau in deine Gemeinde, schau in die Gruppe, die Gott dir anvertraut hat und evaluiere die Unfallursachen. Verstehst du? Dinge häufen sich, zumindest bei uns. Dinge häufen sich. Aber deine Reaktion sind nicht mehr Krankenwagen, mehr Seelsorger, mehr Notfallprogramme, wo du trotzdem nicht alle schaffen wirst abzudecken, sondern Jüngerschaft, Schilder und Laternen. Und mit diesen Prinzipien, das Wort wird verkündigt, die Lehre hat seinen Teil. Wir säen, werden wir Wachstum erleben. Darauf zielen wir. Und wir machen uns Gedanken darüber, wo jeder Einzelne steht. Darf man sich Gedanken darüber machen, wo jeder Einzelne steht? Darf man sich Gedanken darüber machen, wo du eigentlich sein solltest in Christus? Ja, Hebräer sagt, der Zeit nach solltet ihr. Es gibt irgendwie eine Zeitachse für den Schreiber des Hebräerbriefes. Gibt es auch eine Achse, was für eine Qualität du haben solltest? Ja, der Zeit nach solltet ihr verstehen, wer Melchisedek ist. Das ist, was er ihnen sagt. Aber ihr seid nicht so weit. Also fange ich wieder an mit Milch. Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, den Kindern sage ich, den jungen Männern sage ich, den Vätern sage ich. Es gibt geistliche Reife und es ist natürlich, dass wir darin wachsen. Also lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns überlegen, wo jeder Einzelne steht. Eine Möglichkeit ist, das tatsächlich zu Papier zu bringen. Und oben in der ersten Zeile darüber nachzudenken, wo steht jeder Einzelne. Ist er vor Christus? Evangelisation ist nötig. Oder ist er zu Christus gekommen? Und ich beginne mit Nacharbeit. Ist er ein Nachfolger Jesu? Oder ist er schon ein jünger Macher, der aktiv und regelmäßig, spezifisch sich im Training anderer befindet? Und wenn ich dann weiß, wo Bob steht, verstehe ich auch, was braucht er als nächstes, um, wo will ich ihn hinführen? Bob, will ich gar nicht hier haben. Nicht morgen. Ich will Bob einfach nur hier haben. Ich will jeden Einzelnen weiterbringen. Vollkommen Christus machen. Ich will nachdenken darüber und wissen, wer braucht welche nächsten Schritte, um voranzugehen. Diese Grafik kommt aus dem Buch Das Spalier und der Weinstock. Habt ihr auf dem Büchertisch liegen. Es umschreibt all diese Themen und dieses, der Untertitel lautet Umdenken, damit die Gemeinde geistliches Wachstum hervorbringt. Viel genauer, worauf fokussieren wir uns? Was genau ist der nächste Schritt? Und das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Damit willst du nicht Leuten irgendwie ein Stigma geben, sondern du willst wissen, was der nächste Schritt ist. Du willst einfach effizienter sein. Das ist Mikro-Kennen, sodass wir verstehen, was der nächste Schritt mit jedem Einzelnen ist, um ihn voranzubringen. Für jeden von euch, der in ältesten Zurüstung ist, also ihr rüstet nächste Älteste zu, bedeutet das, dass ihr die Überzeugung gewinnt und klar seid, ich muss im Leben meines Timotheus die Dinge beim Namen nennen, die noch mangeln. Es hilft nicht zu sagen, lieber Bob, es ist schön, dass du einen ältesten Wunsch hast, Ältester zu werden. Lass uns noch ein bisschen warten. Okay, was macht Bob damit? Er will doch wachsen. Du musst doch einen Grund haben, eine Ursache haben, du musst was beobachtet haben, was dich zu der Schlussfolgerung bringt. Lass uns noch ein bisschen warten. Das ist doch die Steilvorlage, zu sagen, hey Bob, das ist super, dass du diesen Wunsch hast. Ich brauche dafür 1-2 Stunden mit dir. Lass uns einen Termin machen. Du musst es nicht sofort beantworten. Du darfst ruhig nach Hause gehen und nachdenken über das, was du sagen willst. Aber lasst uns doch konkret werden. Es hilft nicht, einfach nur zu sagen, wir warten noch. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die Leute in der Welt sind teilweise schlauer als ihr. Was lernen wir in der Welt? In der Welt lernen wir, alles braucht Evaluation. Weil du willst den Fehler nicht mehrmals machen. Hätte der Bauer evaluiert, hätte er vielleicht weniger Krankenwagen kaufen müssen. Und vielleicht viel mehr Menschen geholfen. Aber wir meinen im Gemeindekontext, da löst sich alles von selbst und wir brauchen nicht evaluieren. Nein. Lass uns doch nachdenken darüber, wo stehen wir, wie laufen die Dinge und wie sollten sie besser laufen. Wie ist das gelaufen, was du gemacht hast? Das hat Jesus gemacht. Er hat die 70 ausgesandt, 2 und 2. Und dann gab es Evaluationstreffen. Alle sind wieder zusammengekommen. Manche waren super happy, hat funktioniert. Die Geister haben uns gehorcht. Manche nicht ganz so. Und er hat ihnen gesagt, was zu tun ist. Wenn du Leuten Sachen anvertraust und du erwartest, dass Fehler geschehen, kein Problem, wenn du geplant hast, zu evaluieren. Du denkst, wir evaluieren nicht, dann nerven dich die Fehler. Natürlich, weil sie andauernd passieren. Mikro-Kennen beinhaltet Evaluation. Kenne die Menschen. Makro, Mikro und in Kürze als Gedanken für euch, kenne dein Team. Die meisten Männer in Verantwortung haben Makro und Mikro irgendwie auf der Reihe, aber Team ist schwierig. Team ist das Schwierigste. Team heißt, dass du dein Team kennst, mit dem du zusammen wirkst, mit dem du zusammen dienst. Diese Säulen, sie tragen die ganze Last. Und du brauchst sie als extra Punkt in deinem Kopf. Sie zu kennen, zu wissen, wo sie stehen. Wir sehen das bei Paulus in Kolosser 1,7. Er nennt Epaphras seinen geliebten Mitknecht. Das sagst du nicht einfach so daher. Er wiederholt das in Kolosser 4,12. Er nennt in Kolosser 4,7 Tychikus seinen treuen Diener und Mitknecht im Herrn. Er nennt Onesimus den treuen und geliebten Bruder. Er nennt Archippus kommt nicht ganz so gut bei weg. Archippus wird ausgerichtet und sagt dem Archippus, 4,17, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Ja, auch das brauchen wir. Paulus kannte sein Team. Er hatte eine besondere Aufmerksamkeit, nicht nur auf Makro, nicht nur auf Mikro, sondern auf denen, die die Last tragen. Und die hat er speziell sogar Anweisungen mitgegeben, wo es nötig war. Wir sehen bei Jesus, dass er die ganze Gruppe vor Augen hatte. Er wusste, wenn die ganze Menge hungrig war und hat das nicht ignoriert. Er wusste auch, wenn die Jünger müde waren, nicht mal eine Stunde haben sie geschafft zu beten. Er kannte die Hintergründe und er kümmerte sich ganz speziell um die 12 und um die 3. Die späteren Säulen der Gemeinde. Wir sehen dieses Prinzip in 2. Timotheus 2,2, dass dieser Aufruf da ist. Ein extra Augenmerk, ein extra irgendwie Tagespunkt, Aufgaben, Moment, ein Zeitpunkt zu haben in deinem Monatsrhythmus, Wochenrhythmus für diese Gruppe. Die Treuen, die fähig sind zu lehren. Du solltest ihre Situation kennen, ihre Freuden kennen, ihre Nöte kennen, wissen, wie es ihrer Familie geht, wenn sie eine haben. Ihr müsst einfach Zeit füreinander haben, damit, wenn ihr an der Front steht, einer für alle einspringt. Und auch wir brauchen immer wieder mal Ermahnung. Wir brauchen Erinnerung. Und dafür ist das Telefon eine geniale Erfindung. Nicht so das Messaging, aber das Telefon. Irgendwas passiert, irgendwas ist am Sonntag gelaufen. Natürlich hast du keine Zeit gehabt, weil du hast dich ja um die ganze Gemeinde gekümmert oder um deine Jugendgruppe oder um deinen Hauskreis. Aber wie einfach wäre es, am Abend kurz anzurufen und zu sagen, hey, diese eine Phrase, die da gelaufen ist, die du da gesagt hast, dieser Blick, ich weiß nicht, wie soll ich den einordnen, hilf mir noch mal kurz, schnell, ohne ein Riesending draus zu machen. Einander helfen, zu wachsen. Wir alle brauchen dieses Wachstum. Und in diesem Team bist du Jünger. Martin hat gestern damit begonnen, du kannst nichts machen, was du nicht bist. Du kannst keinen Jünger machen, wenn du keiner bist. Du bist überall Jünger und Lernender, auch in der ganzen Gemeinde, weil der ganze Leib wirkt an dir. Aber im Speziellen wirkt das Team, mit dem du arbeitest, in besonderer Weise an dir. Und das ist der Moment, wo ich mich öffne, wo ich weiß, ich brauche Leute, die in mein Leben hineinschauen. Ich muss mich öffnen. Und so baut Gott sein Reich, indem wir lehren und leben. Also, wir sprechen erstens von Gott, wir kennen die Menschen und zuletzt, ich muss das hier um 95% kürzen, bete für den Einzelnen. Bete für den Einzelnen. Johannes 17, erinnert euch, Jesus betet für sie, nicht für die Welt. Johannes 17,17, heilige sie in deiner Wahrheit. Jesus sagt zu Petrus vor der Verleumdung, Petrus, Simon, Simon, siehe, den Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Männer, wenn ihr erkennt, dass andere um euch herum kurz vorm Stolpern sind. Es mag sein, dass du ihn nicht aufhältst zu stolpern. Galater 6 haben wir gestern gehabt. Aber du kannst sofort für ihn beten. Worüber betest du? Dass der Herr ihn bewahrt. Und dass er wieder auferstanden ist, nicht auferstanden ist, aufgestanden ist, er ein Werkzeug für den Herrn wird, für andere. Jesus hat gebetet für seine Jünger, für Petrus vor der Verleumdung. Und so hat er ihn dann in Johannes 21 sanftmütig wiederhergestellt. Wir beten für das Bewahren, wir beten für die Heiligung. Paulus, er betet in Epheser 3, kurz bevor er zur Anwendung kommt. Bevor er also sagt, tut dieses, lasst jenes, betet er nochmal das Gebet, was wir uns gerade angeguckt haben. Worüber betet Paulus? Dass sie in der Erkenntnis Christi wachsen, in der Breite, Tiefe und Höhe. Punkt Nummer 1 unseres Morgens. Dafür betet Paulus. Und Paulus betet in Kolosse, bevor er lehrt. In Kolosse 1 betet er die gleichen Inhalte, die er im Laufe des Briefes lehren wird. Du betest hoffentlich vor deiner Predigt. Über das, was du in der Predigt sagen wirst. Betest du auch vor dem Telefonat? Betest du vor dem Treffen? Betest du dafür, dass das, was du sagen wirst, Früchte bringen möge? Aber noch besser, dankst du auch für die Geschwister. Kolosser 1 macht Paulus deutlich und in all den anderen Briefen auch, in Galater ein bisschen weniger, ich danke meinem Gott für euch, jeden Tag, wenn ich an euch denke. Für die Geschwister zu danken ist eins. Das, was Paulus aber uns hier als Vorbild gibt, ist, er dankt, und er lässt es sie wissen, dass er dankt. Stell dir vor, du könntest die nächste Geburtstagskarte wirklich so beginnen. Lieber Paul, wann immer ich an dich denke, danke ich Gott für deinen Glauben, für deine Hoffnung, für deine Liebe zu allen Heiligen. Wenn du das lebst, preis den Herrn dafür. Wenn du das dann Paul sagst, was macht das mit Paul? Der hebt ab. Der ist ermutigt. Das sind einfache Elemente der Praxis des Gebets. Es durchdringt alles. Und es wird passieren, ihr Lieben, es wird passieren, dass wenn du das lebst und lehrst, du in Momente hineinkommst, wo du auf einmal von einer Not mitbekommst, ihr wisst, Älteste bekommen immer als allerletztes von den Nöten mit. Aber es wird der Moment kommen, an dem du von der Not mitbekommst und mitbekommst, dass schon längst Leute beten oder sich auf den Weg gemacht haben. Das ist der Leib Christi. Wir müssen nur zurück zu den Basics. Wir reden über Gott, wir kennen die Menschen und wir beten für jeden Einzelnen. Lass uns beten und in die Pause gehen. Herr, wir wollen bekennen, dass wir uns so sehr klammern an Dinge, die funktionieren, an Methoden, an die neuesten Erkenntnisse, wie wir Menschen in unsere Nachfolge bringen könnten. Und dabei verdrehen wir und vergessen wir so viel. Du bist herrlich, unser Herr Jesus, und dir sollen sie nachfolgen. So wollen wir beten, dass wir diese deine Herrlichkeit immer wieder frisch halten in unserer eigenen Überzeugung, in unserem Leben. Erkennen, dass deine Herrlichkeit es ist, was die Ursache ist für jedes Abwenden von Sünde. Dass du es bist, der die Gemeinde so zusammengestellt hat, dass sie aneinander wirkt. Dass wir die Gemeinde brauchen. Und mögest du Gnade schenken, Herr, dass wir das in der Gemeinde wieder beleben können und immer wieder entfachen können. In den ganz normalen Treffen, die wir haben. In dieser Erwartungshaltung in den Gottesdienst gehen, dass du wirkst. In dieser Erwartungshaltung den Gottesdienst vorbereiten und auf die Geschwister achten. Herr, schenk du, dass diese Umsetzung wirkt, wozu du es berufen hast. Und wir vertrauen deiner Verheißung, dass der Leib aneinander dienen wird. Schenk du jedem Einzelnen Weisheit in der Umsetzung. Danke für dein Wort und das gerade Rücken unseres Denkens auch heute Morgen. Amen.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern«, wie uns das Evangelium befreit und motiviert, kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode GESCHENK auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite. ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.